Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Redner und ich ersuche Herrn Professor Cech, sein Referat zu halten.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist das erste Mal in unserer Reihe von Veranstaltungen, dass wir nicht dem Zeitplan hinterher hecheln sozusagen, sondern eigentlich ein komfortables Polster haben. Ich habe mir trotzdem die Uhr hierher gelegt, ich werde es nicht missbrauchen und hoffe, dass wir dann doch noch ein Zeitpolster für eine angeregte Diskussion haben. Der heutige Abend ist nicht der Abschluss, aber doch ein wesentlicher Meilenstein in einem Prozess, der uns jetzt über etwas mehr als 3 Jahre begleitet hat und den ich wissenschaftlich begleiten durfte, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, heute gewissermaßen abschließend ein wenig Bilanz zu ziehen, eine Rückschau zu halten, aber auch das Vorhaben und das gesamte Bemühen, das damit verbunden ist, in einen größeren historischen Kontext zu stellen. Im September 2022 haben wir diesen Antrag mit dem Titel Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien, die kritischen Jahre 1930 bis 1960 eingereicht. Hier ist das Exemplar sozusagen, das wir beim Zukunftsfonds der Republik Österreich eingereicht haben. Parallel dazu gab es auch eine entsprechende Einreichung beim Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus. Und wir verdanken es der großzügigen Unterstützung dieser beiden Institutionen, dann noch ergänzt durch Zuwendungen der Stadt Wien, der Kulturabteilung und des Magistratischen Bezirksamtes des 9. Bezirkes, dass wir diesen Projektteil und den darauf dran sich anschließenden Teil des Gedenkbuches, das heute natürlich im Zentrum steht, vorantreiben und weitgehend abschließen konnten. Ein sichtbares Zeichen dieser Arbeit waren 3 große Konferenzen, die wurden heute schon erwähnt, daher kann ich das etwas schneller Revue passieren lassen, aber worauf ich vielleicht doch explizit hinweisen möchte, wir haben jetzt nicht nur sozusagen eng fokussiert auf die Zeit des Nationalsozialismus, sondern sind vor allem dann auch bei der Tagung am 11. Oktober 2023 sozusagen etwas weiter zurückgegangen und haben die Wurzeln des akademischen Antisemitismus in Wien, an der Universität Wien, auch verbunden mit dem Namen Billroth, der ja auch der Namensgeber dieses Hauses ist, zurückverfolgt und dargestellt. Und letztes Jahr gab es dann auch eine entsprechende Tagung, alle bestritten von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des Projekts und natürlich ergänzt durch sehr wichtige und interessante externe Beiträge. Was die Publikationen angeht, haben wir uns darauf verständigt, dass wir Einzelpublikationen in wissenschaftlichen Journalen anstreben, aufgrund der Sichtbarkeit, aufgrund der heutigen Gepflogenheiten, was Publikationen angeht, aber auch in einer guten Tradition, wenn man an die Wiener Klinische Wochenschrift denkt, die ja schon als Vereinszeitschrift der Gesellschaft heute bezeichnet worden ist. Das ist also die Arbeit von Josef Lade über das Leben und das Werk von Isidor Fischer, der heute schon mehrfach erwähnt worden ist, als Gynäkologe, als wichtiger Funktionär dieser Gesellschaft und, was mir natürlich persönlich auch ein großes Anliegen ist, als Medizinhistoriker am Institut, wo auch ich jetzt tätig bin. Ein vom Fokus etwas breiteres Paper über die Gesellschaft der Ärzte in Wien, mit einem starken Fokus auf ihren jüdischen Mitgliedern und den Vertreibungsmaßnahmen, die dann mit März 1938 eingesetzt haben, ist im Stadium der Begutachtung. Das sehen Sie hier sozusagen in der Manuskriptfassung. Das wird, denke ich, auch zeitnah veröffentlicht werden. Und hier der zugehörige Gedenkbucheintrag zu Isidor Fischer, nur um das auch noch hervorzuheben, natürlich als eines der wichtigsten Erträgnisse dieses Projekts, wo man auch diese ausführliche Biografie, die, wie wir gehört haben, nicht in jedem einzelnen Fall in dieser Ausführlichkeit möglich war zu rekonstruieren, noch einmal sehen. Die Vergangenheitspolitik der Gesellschaft der Ärzte in Wien hat natürlich nicht mit unserem Projekt begonnen. Wir haben schon gehört, es gibt eine lange Tradition der Eigengeschichtsschreibung der historischen Traditionspflege, wenn man das so will, zum Beispiel in Form der Chroniken. Und ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt sozusagen kurz hineinzoomen möchte in der unmittelbaren Nachkriegszeit, um auch den Umgang mit der NS-Vergangenheit und der davor stattgehabten Vertreibung der jüdischen Mitglieder ein bisschen zu fokussieren, ist eine Gedenkrede von Viktor Frankl, die dieser hier gehalten hat. Viktor Frankl muss man hier nicht vorstellen. Was ich trotzdem hervorheben möchte, was vielleicht ein bisschen hinter seinem Weltruhm, seinem späteren, nicht ohne weiteres noch allgemein bekannt ist, ist, dass er eigentlich einer der Ersten, wenn nicht überhaupt der Erste war, die nach 1945 eine unmittelbare Auseinandersetzung und Reflexion mit der Verfolgungserfahrung und mit vor allem den psychischen Auswirkungen dieser Verfolgung geleistet haben. Das ist das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, das dann seinen späteren Ruhm ganz wesentlich mit begründet hat. Und die Jahreszahl 1946 ist, glaube ich, doch bemerkenswert und darauf muss man immer wieder auch hinweisen. Am 15. April 1949 erhielt er in der Gesellschaft der Ärzte diese Gedenkrede. Die Lektüre, wir haben das auch ins Englische übersetzt in dem erwähnten Beitrag, ist auch heute noch lohnend. Ich kann natürlich nicht den Inhalt jetzt hier wiedergeben, aber ich kann das nur empfehlen, es ist relativ leicht zugänglich, auch online. Was auch bemerkenswert ist an Viktor Frankl, ist die wirklich versöhnliche Haltung, die er auch ganz explizit den ehemaligen Nationalsozialisten so knapp nach dem Krieg und seinen eigenen Verfolgungserfahrungen entgegengestreckt hat. Er spricht ja ganz explizit von einer Hand, die all jenen reicht, die, Zitat, guten Willens waren. Eine nähere Betrachtung neben diesem wichtigen Moment der Vergangenheitspolitik hier im Haus verdient auch die Gedenktafel im Stiegenaufgang. Wir haben schon einiges dazu erwähnt gehört. Ich möchte das nur vielleicht noch ein bisschen ergänzen, weil sich an dieser Gedenktafel wirklich sehr schön, und ich kenne, es gibt schon andere Beispiele, aber wenige so eindrucksvolle, jedenfalls keines, das so relevant ist hier an dieser Stelle, weil sich hier zeigt, wie jede Generation sozusagen ihre eigene Auffassung der Geschichte gewissermaßen materiell einschreibt und die darauffolgende muss dann irgendwie überlegen, wie sie damit umgeht. Die erste dieser historischen Schichten, die Sie hier sehen, stammt aus der Zwischenkriegszeit und ist relativ eindeutig zu identifizieren als ein klassisches Kriegerdenkmal eigentlich. Also dem Gedenken unserer Toten 1914 bis 1918 ist relativ eindeutig gemünzt auf die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Diese Tafel war materiell vorhanden und wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg schlicht ergänzt. Das ist sozusagen die Fassung, die dann über einige Jahrzehnte im Stiegenaufgang gehangen ist, wurde ergänzt durch diesen Satz, der heute auch schon gefallen ist, und aller, die 1938 bis 1945 als Opfer ihrer Überzeugung oder als Opfer ihrer Überzeugung für Glauben und Heimat starben. Da kann man jetzt nachdenken, wer damit gemeint war. Der Text ist einigermaßen mehrdeutig. Ich kann mir vorstellen, dass das das Ergebnis langer Diskussionen war, dass da die Köpfe geraucht haben. Wie findet man eine Formulierung, wo sich alle ein bisschen gemeint fühlen dürfen, also das Opferkollektiv nach 1945, das in Österreich relativ schnell konstituiert wurde, dass jeder irgendwie doch dazugehören darf. Gleichzeitig sind die Opfer der jüdischen Verfolgung hier auch mit gemeint, das sieht man doch an der Jahreszahl 1938, aber wie gesagt nicht explizit, sondern im besten Fall mit gemeint. Diese Tafel wurde dann, auch das wurde schon erwähnt, sozusagen in der Rückschau inakzeptabel und dann hat man das entfernt, diese Schrift, mit dem Ergebnis, dass der heutige Zustand erreicht worden ist, wo diese Entfernung dieser Schrift, dieser Hinzufügung, muss man sagen, ebenfalls sichtbare Spuren hinterlassen hat. Das ist eine sehr interessante Situation, die Sie sich natürlich, Sie kennen sie nämlich an oder Sie können sich es noch einmal vergegenwärtigen im Stiegenaufgang, die heute natürlich eine besondere Herausforderung darstellt. Wie geht man damit um, dass man nicht eine weitere Schicht in dem Sinne drüber legt, dass man das zum Verschwinden versucht zu bringen und gleichzeitig muss man es natürlich angemessen kontextualisieren aus unserer heutigen Sicht. Was ist nun der größere historische Kontext, in dem unsere Bemühungen um eine Aufarbeitung der Geschichte, der speziell der NS-Vergangenheit, der Gesellschaft der Ärzte in Wien zu sehen sind? Ich könnte in diesem Zusammenhang und habe auch überlegt, es zu tun, zahlreiche Beispiele bringen für wissenschaftliche, medizinische Institutionen, die an dem einen oder anderen Punkt dazu sich gezwungen sahen oder veranlasst sahen, ihre eigene spezifische Geschichte aufzuarbeiten. Und es gibt eine lange Reihe von Projekten, die das in mehr oder weniger erfolgreicher Art und Weise gemacht haben. Natürlich muss ich mich aus Zeitgründen hier auf einige wenige Fälle beschränken. Ich möchte einleitend zunächst auf die Lancet-Kommission zur Medizin im Nationalsozialismus und im Holocaust eingehen. Das wurde auch schon kurz erwähnt, den deutschen Titel muss ich noch ein bisschen üben, weil wir haben ja ursprünglich die englische Fassung publiziert, die Originalfassung vor ziemlich genau 2 Jahren, wurde im Josephinum an der Med-Uni zuerst präsentiert. Und seit wenigen Wochen, und das finde ich, also ich freue mich, dass das gelungen ist, seit wenigen Wochen gibt es auch eine Übersetzung auf Spanisch, wer möchte, aber auch auf Deutsch. Und in dieser Lancet-Kommission geht es einerseits, also Lancet-Bericht eigentlich, Lancet-Report, geht es einerseits um eine möglichst präzise Darstellung der historischen Fakten, was die Rolle der Medizin im Nationalsozialismus angeht. Es geht um die Folgen über 1945 hinaus. Es geht um mögliche Schlussfolgerungen für die medizinische Ausbildung. Und es geht auch um konkrete Empfehlungen. Und davon möchte ich 2 herausheben. Das ist die deutsche Fassung. 2 herausheben, die, glaube ich, hier in diesem Zusammenhang besonders relevant sind. Die Opfer sollten namentlich identifiziert und als Individuen in Gedenken gehalten werden. Und hier ist explizit angesprochen, Universitäten, psychiatrische Einrichtungen und andere medizinische Institutionen in Deutschland, in den ehemals annektierten und besetzten Gebieten und in anderen Ländern. Also es ist kein Problem, das auf Österreich beschränkt ist, es ist auch nicht auf Deutschland beschränkt. Es betrifft eigentlich viele Länder, viele Institutionen. Und was man hier wirklich herausstreichen muss, ist dieser Individualistic Turn, könnte man es nennen, in der Gedenkpolitik, dass es mittlerweile doch seit einigen Jahren absolut, glaube ich, einen Konsens gibt, dass diese Fokussierung auf individuelle Schicksale und als Mindestmaß die Identifizierung der individuellen Opfer ganz wichtig ist und im Zentrum stehen muss. Und das Gedenkbuch erfüllt es natürlich auch in idealer Weise, wie ich denke. Das Zweite, hier muss ich mich entschuldigen, das ist ein bisschen verpixelt im Transfer, aber medizinische Institutionen sollten die Forschung über ihre eigene Geschichte fördern. Das heißt, einerseits geht es wirklich um den Fokus auf die Opfer und deren Identifizierung, aber auch um diese kritische Beschäftigung mit der eigenen Geschichte. Dazu möchte ich einige Beispiele bringen. Eines ist ganz aktuell, das ist erst 2 Tage her, manche von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen. Am Montagvormittag wurden am Wiener Zentralfriedhof in der Gruppe 40, die nationale Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus, Präparate von Kindern bestattet, die an der Kindereuthanasieanstalt am Spiegelgrund ermordet worden waren und deren sterbliche Überreste für Jahrzehnte noch nach dem Krieg der Forschung gedient haben. Das war nicht die erste Bestattung dieser Art. Hier ist noch das Foto von der Kranzniederlegung, Vizekanzler Babler, Innenminister Kahner, kann man auch erkennen. Und es war eigentlich eine gut besuchte, sehr gelungene Veranstaltung. Reicht natürlich zurück, 2002, Elisabeth Pittermann als amtsführende Stadträtin damals hat das wichtige Begräbnis der Spielgrundpräparate ermöglicht. Es gab dann auch noch einen Nachtrag gewissermaßen 2012, ebenfalls in dieser Grabstätte und in einem angrenzenden Grab, das man hier im Hintergrund sieht. Kurzum, worauf ich hinaus möchte, die jetzigen Funde stammen zum Teil aus der Med-Uni Wien, aus der Abteilung für Neuropathologie, zum größeren Teil aus dem Nahen Turm, der heute Teil des Naturhistorischen Museums ist. Und ich möchte einfach nur auf diesen Umstand hinweisen und auch zum Ausdruck bringen, dass aus meiner Sicht diese wissenschaftlichen Präparate, wissenschaftliche Sammlungen, aus denen immer noch sterbliche Überreste von NS-Opfern hervorkommen, sozusagen 80 Jahre nach dem Krieg, eigentlich eines der eindringlichsten Bilder ist für diese Vergangenheit, die nicht vergehen will, auch wenn man durchaus, sage ich mal, Bemühungen daran setzt, das zu tun. Der Kontext dieses Skandals, muss man sagen, der sich über Jahrzehnte letztlich gezogen hat, ist die Affäre bei Heinrich Gross. Nur zur Erinnerung, im Jahr 2000 bereits war das ein großes Thema. Heinrich Gross wurde damals vor Gericht gestellt. Der Prozess ist gescheitert an seiner Verhandlungsunfähigkeit, an seiner Attestierten. Und hier ist eine Ansicht der Präparate. Das war der Zustand vor dieser ersten Bestattung 2002. Ein weiteres Beispiel, und diese Aufarbeitung war zum großen Teil das Verdienst von jetzt Rektor Emeritus Wolfgang Schütz, damals Dekan der Medizinischen Fakultät, die Pernkopf-Affäre, wenn man so nennen darf, 1995 bis 1998. Auch das möchte ich nur kurz zur Kontextualisierung erinnern. Sie kennen das, Eduard Pernkopf wurde heute schon erwähnt, als Mitglied, als Rektor der Universität Wien, als Anatom und Vorstand des Anatomischen Instituts war er verantwortlich für die Annahme von um die 1300 Leichen von Opfern der NS-Repression, ein großer Teil aus dem Landesgericht Wien. Kurt Scholz hat eine sehr berührende Rede gehalten letztes Jahr in der Gedenkstätte im Landesgericht. Und diese anatomische Verwertung von Leichen von NS-Opfern ist auch einer der großen Themenkomplexe, wo eine ganze Disziplin eigentlich an jedem einzelnen Standort im damaligen Deutschen Reich gut beraten ist, ihre jeweils eigene Geschichte dieser Hinsicht aufzuarbeiten. Aber Wien sticht hier hervor aufgrund der schieren Masse dieser unfreiwilligen Körperspenden, möchte man es gar nicht nennen, und gleichzeitig aus der Tatsache, dass der Eduard Pernkopf in diesen topografischen Atlas hinterlassen hat, der zum Teil bis heute zirkuliert, nicht mehr in neu zu kaufenden Exemplaren, das hat der Verlag abgestellt, aber natürlich in Form von Digitalisaten und gebrauchten Exemplaren. Die Vorlagen von den Pernkopfzeichnungen, die konnten wir vor einigen Jahren übernehmen von Elsevier in die Sammlungen der MedUni Wien, sozusagen der Kreis hat sich geschlossen. Damit ist auch eine Musealisierung im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung gewährleistet. Also es ist jetzt nicht mehr möglich, die quasi gedankenlos, kontextlos für medizinische Publikationen zu verwenden, aber für die zeithistorische Aufklärung und Analyse. Ein weiteres Beispiel von sehr großem Umfang ist die Deutsche Max-Planck-Gesellschaft, hier ein Bericht aus dem April 2017. Die Max-Planck-Gesellschaft hat zwei wichtige Institute unterhalten während des Krieges der Hirnforschung, beides eigentlich führende Institute weltweit auf diesem Gebiet. Und diese Hirnforschung damals war sehr eng verzahnt, auch mit der Sammlung von Gehirnpräparaten, hauptsächlich von Opfern aus vielen Unrechtskontexten, auch aus dem dann später zum Ghetto geschlossenen jüdischen Wohnbezirk Warschaus, aber auch aus sehr vielen psychiatrischen Anstalten in ganz Deutschland und auch aus den sogenannten T4-Vernichtungszentren. Das Bemerkenswerte hier ist, dass auch die Max-Planck-Gesellschaft bereits in den 80er Jahren konfrontiert worden ist mit diesem Erbe, eigentlich schon 1945 in Vorbereitung des Nürnberger Ärzteprozesses, aber das würde ein bisschen zu weit führen. 1990 gab es eine erste Bestattung, damals der Versuch sozusagen rasch unter die Erde. Das hat sich nicht bewährt, würde ich sagen, weil diese Aufarbeitung eben nach wie vor ein offenes Thema ist. Betrifft auf der einen Seite das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch und auf der anderen die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. Emil Kreppelin, sozusagen ein Psychiater von Weltruf, wurde dann unter Ernst Rüdin zur Schaltzentrale der Erb- und Rassenpolitik des sogenannten Dritten Reiches. Und das Ganze ist jetzt auch seit 2017 ein Gegenstand eines größeren Forschungsprojektes mit dem Ziel, auch hier diese individuelle Rekonstruktion der Opfer, der Opferschicksale zu leisten und bis in die Sammlungen sozusagen nachzuvollziehen, was hier genau passiert ist und dann darüber hinaus was ist die Geschichte dieser Sammlungen, der Präparatinnen-Sammlungen und der wissenschaftlichen Verwertung. Ja, damit bin ich an meinem Ende. Das war ein ganz kurzer Streifzug. Ich könnte natürlich viele weitere Beispiele bringen, aber worum es mir im Wesentlichen ging, war zu zeigen, wie breit diese Aufarbeitung nach wie vor ist und auch wie wichtig diese, ich sage mal, hoch aufgelöste Arbeit ist, das heißt auf der Ebene einzelner Institutionen, Vereine, Individuen natürlich, die in den Fokus kommen. Ich glaube, hier ist noch sehr viel Arbeit zu machen, aber sehr vieles zu entdecken, was auch das Gesamtbild sozusagen jedenfalls schärft und auch durchaus überraschende Dinge zum Vorschein bringt. Und ja, mit dieser abschließenden Bemerkung bedanke ich mich auch für die sehr gute Zusammenarbeit. Ich möchte nicht den ganzen Reigen noch einmal eröffnen, aber alle, die angesprochen sind, wissen das. Es war wirklich eine und ist es nach wie vor eine sehr, sehr gelungene, sehr produktive Kooperation. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Herzlichsten Dank. Ich möchte nur noch anfügen, es war sogar noch das Institut vom Groß im Betrieb des Boltzmann-Institutes, haben wir 3 Wochen vor dem Begräbnis geschlossen und wir haben auch alle Objektträger mit begraben lassen, dass niemand mehr damit sagen kann, er macht wissenschaftliche Arbeiten, weil das waren pseudowissenschaftliche Arbeiten. Und was man auch sagen muss, der arme Herr Zavrell, der da mit beteiligt war an allem, der hat lange keine Opferrente bekommen, weil er nicht, weil ihm die Gefängnisstrafe nicht aberkannt wurde. Und was damals fast seltsam war, der eine Sektionschef hat nicht dafür votiert, der Minister, was damals Böhmdorfer war, der hat dann wirklich das so gemacht, dass er eine Opferrente bekommen hat. Auch das muss man feststellen. Also Neigung weiß ich nicht, aber immerhin, er kam endlich zu einer Opferrente und das war wichtig. Aber jetzt gibt es noch Fragen und dann hast du das Schlusswort. Gibt es noch Fragen an den Herrn Professor? Bitte.
Das ist vielleicht nicht unbedingt. Dankeschön, Anton Luger. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt an Sie gerichtet, aber Sie haben sicher auch die Information. Ich möchte mich zuerst einmal bedanken für die vielen Informationen, die wir heute bekommen haben. Was mich auch, also ein Teilaspekt war, dass von den 623, von denen man genauer weiß, das Schicksal genauer weiß, von den 623 Verfolgten waren, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, 80 Nicht-Juden dabei. Mich würde interessieren, das waren natürlich in erster Linie Sozialisten und wahrscheinlich Kommunisten, vielleicht auch andere. Gibt es zu denen mehr Informationen? Und mich würde auch interessieren, wie man eigentlich an diese Informationen, wenn es Sozialisten, Kommunisten waren, ich weiß nicht, ob Homosexuelle oder andere dabei waren, wie man an diese Informationen gekommen ist.
Also für die Details sind wahrscheinlich die Kollegen besser positioniert, um das zu beantworten. Prinzipiell kann man sagen, dass die politische Verfolgung in meiner Erfahrung ungefähr ein Zehntel ausmacht gegenüber der antijüdischen Verfolgung. Natürlich, bitte? Ich sage allgemein. In dem speziellen Fall ist das auch, ist mir auch aufgefallen, dass es ein bisschen verschoben ist sozusagen. Ich vermute, dass der Effekt vor allem dadurch zustande kommt, dass insbesondere die, sag mal, Parteigänger des austrofaschistischen Regimes hier zunächst betroffen waren. Also ganz allgemein muss man bei der politischen Repression 1938 sehen, dass Kommunisten, Kommunistinnen, Sozialisten, Sozialistinnen eigentlich keine nennenswerten Positionen mehr inne hatten. Es wurden auch, Tandler ist ein gutes Beispiel, hat seine Professur ja schon deutlich vorher verloren. Und 1938 waren dann die Systemgegner, gegen die die Nationalsozialisten ihren Staatsstreich und ihre Gleichschaltungspolitik durchgesetzt haben, in erster Linie die, die Angehörigen des konservativen Lagers, um es breit zu formulieren. Diepold Arzt wäre so ein Beispiel. Wie viele wirklich Kommunisten oder Sozialisten sich darunter befunden haben, also unter den Mitgliedern noch 1938. Das können vermutlich die Kollegen beantworten. Eine Suchfunktion gibt es, glaube ich, nicht dafür.
Ich glaube, die genaue Anzahl können wir momentan nicht sagen, aber es gibt natürlich Einzelbeispiele. Der Friedjung war ja 1938 noch Mitglied, obwohl es heftige Probleme 1934 gegeben hat, und es wurde mir die Linie beginnt ja bekannt, ja. Aber er war 1938 noch Mitglied, oder auf unserem Button, ganz auf der Startseite, ist auch ein Foto von Viktor Hammerschlag, und der war sozialdemokratischer Politiker. Wurde auch 1938 als Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien vertrieben. Aber es ist, glaube ich, trotzdem zahlenmäßig eindeutig so, dass die Sympathisanten und Anhänger des Dolfo-Schuschnigg-Regimes die größte Gruppe der politisch Verfolgten ausmachen. Aber natürlich, also die Verfolgung hat oft darin bestanden, dass sie zwangspensioniert wurden, und Leopold Arz, glaube ich, 6 Wochen Gefängnisstrafe, Wilhelm Kerl, den wir eh genannt haben, aber nicht so detailliert, 8 Wochen, also im Vergleich zur Verfolgung der jüdischen Mitglieder natürlich doch geringe Dinge.
Also ich habe auf deine Frage nur ein konkretes Beispiel, und zwar eine Gynäkologin, Helene Sturz-Anderle. Sie war nicht jüdischer Herkunft, hat sich aber sehr für die Sozialdemokratie engagiert und hat in sozialdemokratischen Zeitschriften publiziert. Und sie wurde 1934 ebenfalls zwangspensioniert. Sie hat also ein ähnliches Schicksal wie Julius Tandler erlitten. Sie ist aber konnte dann wieder tätig werden und war dann übrigens Anfang der 50er Jahre die erste weibliche Vorsitzende einer wissenschaftlichen Sitzung in der Gesellschaft der Ärzte.
Aber ich denke, dass diese Daten jetzt vorliegen, das wird ja tatsächlich die Möglichkeit geben, das auch auszuwerten. Also das ist eine wichtige Frage natürlich, dass da nicht alle in einem Topf landen.
Ich möchte fragen, ob dem Projektteam bekannt ist, dass auch in Deutschland eine sehr intensive Aufarbeitung gemacht wurde, speziell die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin mit immerhin etwa 30.000 Mitgliedern derzeit, hat alle ihre Mitgliedskarteien zu dieser Thematik aufgearbeitet, digitalisiert und in Form eines sehr umfangreichen Werkes publiziert vor einigen Jahren. Und ich frage mich, ob das Projektteam hier auch Kontakt mit dieser Gruppe aufgenommen hat, denn es gibt sicherlich Namensverwandtschaften zwischen der deutschen Gesellschaft und der österreichischen Gesellschaft hier. Auch die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten hat eine ähnliche Aufarbeitung durchgeführt. Frage ist, ist das bekannt hier? Gibt es Kontakte dazu? Will man das eventuell auch nutzen?
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Fachgesellschaften in Deutschland, wie Sie sagen, die so eine Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte besorgt haben. Man kann auch die Kinderheilkunde erwähnen, die Gesellschaft für Hämatologie, die Dermatologie, die Frauenheilkunde, natürlich die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Also die Liste ist schon durchaus beeindruckend. In Österreich, das war eines der letzten Tiers, die ich rausgenommen habe aus meiner Präsentation, gab es 2016 ein Symposium, also eigentlich 2015 oder 2016 publiziert, eine Reihe von Statements von Fachgesellschaften in Österreich, die sich bekannt haben sozusagen zu einer Aufarbeitung der NS-Geschichte, auch die Wiener Ärztekammer war da dabei. Und wir haben einige solche Projekte auch selbst durchgeführt. Also wir haben ein laufendes Projekt mit der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie, die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie. Also gab es ein Projekt, gibt es eine Publikation. Es gibt eine Publikation zur Geschichte der Urologie. Also vollständige Liste habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist eine vielseitige und vielgestaltige Landschaft von solchen Aufarbeitungsprojekten, die in unterschiedlicher Tiefe und mit unterschiedlichem Fokus, aber doch schon sehr viel an Arbeit auch geleistet haben. Das muss man auch durchaus betonen.
Ja, bitte. Ja, eine Frage, ist eine ähnliche Aufarbeitung auch an den anderen Universitätsstädten Österreichs durchgeführt worden oder wird das durchgeführt oder ist das jetzt nur auf Wien beschränkt?
Also die Gesellschaft der Ärzte in Wien hat, glaube ich, kein Äquivalent in anderen Städten, kann man das sagen, ohne jemanden zu beleidigen. Was die Aufarbeitung der Universitätsgeschichte betrifft, so denke ich, kann der Standort Wien jedenfalls für sich in Anspruch nehmen, als einziger ein tatsächliches Institut für die Geschichte der Medizin zu haben, das seit den 2000ern, seit dem Anfang der 2000er, also noch ein bisschen bevor der Ausgründung der MedUni Wien aus der Fakultät, einen sehr starken Fokus auf diese medizinische Zeitgeschichte legt. Das heißt nicht, dass es nicht zu Graz oder Innsbruck Arbeiten gäbe, meistens fokussiert auf die, ich sage jetzt mal, die neuralgischen Disziplinen. Herausheben könnte man die Geschichte der Gynäkologie, Gabriela Janowski, insbesondere mit Fokus auf Zwangsabtreibungen und Humanversuche an der Grazer Universitätsfrauenklinik. Es gibt auch zu Innsbruck in der relativ rezenten Gesamtuniversitätsgeschichte aus Anlass eines runden Jubiläums erstellt, sehr ausführliche Darstellung der NS-Geschichte der Universität, inklusive der medizinischen Fakultät, jetzt ebenfalls eine selbstständige Universität. Also ja, es ist ein Forschungsstand, den man sich genauer ansehen muss. Es gibt Arbeiten und es gibt auch noch große Desiderata.
Um bei Wien zu bleiben, auch die Veterinärmedizinische Universität hat ähnliche Aufarbeitungen gemacht, vor ungefähr 7, 8 Jahren. Eine Frage habe ich noch, das ist die Übersetzung der Lancet Commission Berichte dann auf Deutsch und auf Spanisch. Meine Frage ist, warum Spanisch, warum beispielsweise nicht Französisch, weil Frankreich war besetzt, es gab dort Kollaborateure. Wie kann man nur auf Spanisch, neben Englisch, neben Deutsch natürlich?
Die Frage ist berechtigt. Die kurze Antwort ist, weil ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Französisch liegt auf meinem Schreibtisch zur Durchsicht und Freigabe. Übersetzt ist es schon.
Wunderbar, danke schön. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann wurde mir jetzt gerade ein Schlusswort übertragen, das ich also wirklich ganz kurz halten möchte. Ich darf mich herzlich bedanken für diese sehr intensive Tätigkeit, die in den letzten fast 4 Jahren vom Rahmen der Gesellschaft der Ärzte vollbracht wurde, weil es wirklich ein fundamentales historisches Wissen, das hier dahinter steckt und das nicht nur der Gesellschaft, sondern eigentlich der Stadt Wien und eigentlich unserem Land wirklich gut getan hat. Ich darf im Schluss noch einmal meine Meinung vom Anfang vielleicht auch noch einmal wiedergeben, dass der Antisemitismus aus meiner Sicht viele Jahrzehnte nicht verschwunden ist, sondern nur verdrängt wurde und mit dem 7. Oktober wieder aufgeflackert ist, was verdrängt war. Und daher sollten alle diese Tätigkeiten, die jetzt löblicherweise von der Gesellschaft der Ärzte gemacht wurden, auch einige Jahre vor von uns und von anderen Institutionen, auch die Akademie der Wissenschaften hat ja selbiges schon einige Jahre zurück gemacht, relativ spät für diese Akademie damals, dass man nicht nur der Toten, sondern auch der lebenden Juden in gewisser Weise Anerkennung zollen muss und gedenken muss. Und ich bin vor vorige Woche auf die Akademie der Wissenschaften gegangen und von der Zweierstation zufällig mit meiner Frau am Loiger-Denkmal vorbeigegangen. Und meine Frau hat gesagt, es schaut entsprechend verschmiert aus, Sie wissen es ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob diejenigen, die das so verschmiert haben, nicht selbst zwischenzeitlich als Antisemiten zu bezeichnen sind. Ja. Diese Frage meiner Frau möchte ich sozusagen als Schlusswort für diese großartige Veranstaltung benutzen und mich herzlich bedanken noch einmal, Frau Professor Volz und vor der Gesellschaft der Ärzte im Ganzen. Mhm.